Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Eine neue Woche hier für Kreisab in der Handballwelt. War mal wieder eine Menge los. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Episode. Und es ist ein besonderer Montag und das hat natürlich auch einen Grund. Denn ihr seht es, falls ihr euch dafür entschieden habt, bei YouTube reinzuschauen. Ich habe da ein bisschen was umgebaut. Im Hintergrund seht ihr auch ein Regal mit ein paar Handballutensilien. Und ich versuche das jetzt mal auf diese Art und Weise, wenn das denn für den Gast möglich ist, immer denjenigen, den ich begrüße, per Video zuzuschalten. Und heute freue ich mich auf jemanden, der vielleicht, also aktuell hat er das schon, ein bisschen was zu sagen hat in der Handballwelt, aber vielleicht ab Ende Dezember noch ein bisschen mehr. Und es geht natürlich darum, dass eine Wahl ansteht. Es gibt einen IHF-Kongress vom 19. bis zum 22. Dezember in Ägypten, in Kairo. Und dort soll möglicherweise ein deutscher IHF-Präsident werden. Ich sage erstmal schönen guten Tag an Gerd Butzek. Hallo Gerd.
Hallo Sascha.
Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast, denn ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ich habe dir eine Nachricht geschickt und habe gefragt, hast du Zeit? Und dann war meine nächste Frage, in welcher Zeitzone bist du eigentlich gerade? Dann hast du gesagt, Wuppertal. Das kommt mir natürlich entgegen. Bergische Zeitzone ist die gleiche Zeitzone wie die hier im Ruhrpott. Aber Spaß beiseite. Du bist die ganze Zeit unterwegs momentan. Wo treibst du dich normalerweise rum? Weil du musst natürlich auch Stimmen sammeln.
Es ist tatsächlich so, dass ich momentan viel unterwegs bin. Vor dem EHF-Kongress, der ja vor rund 2 Wochen stattgefunden hat, bin ich viel durch Europa unterwegs gewesen. Aber ich war auch in Asien. Ich war in Japan, in Korea, in Abu Dhabi, in Dubai, in verschiedenen Staaten, um mit Präsidenten von verschiedenen Verbänden zu sprechen und um Beziehungen aufzubauen. Und die Wahlen, die, wie du gerade richtig gesagt hast, am 21. Dezember in Kairo stattfinden, vorzubereiten.
Welchen Eindruck hast du denn auf deiner Reise gewonnen?
Der wichtigste Eindruck ist, dass ich bisher eigentlich nur und ausschließlich Leute getroffen habe, die der Ansicht sind, dass es Zeit für einen Wechsel an der IHF-Spitze ist. Es gab niemanden, der gesagt hat, ich möchte aber, dass Hassan Mustafa noch eine weitere Periode bleibt. Es gibt auch diese Leute, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
Ja, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wir gehen jetzt, ich will nicht sagen chronologisch vor, aber wer deine Vita kennt oder hier auch schon in der Vergangenheit reingehört hat, der weiß, du warst jetzt über viele, viele Jahre der Geschäftsführer Forum Club Handball. Das ist die Vereinigung der Spitzenvereine in Europa, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, denn du möchtest ja auch den Frauenhandball weiter fördern. Du hast da so eine Agenda, kann man sich auch durchlesen auf einer Internetseite. handball-deserves-more.com. Da steht alles auch zu dir persönlich und dass du zum Beispiel auch sagst, wir brauchen eigentlich auch einen Superclub für die Frauen, aber auch dazu später mehr. Du hast das jetzt lange gemacht, du warst auch Spielerberater, du hast die sowjetrussische Nationalmannschaft über viele Jahre gemanagt. Jetzt wechselst du nochmal, wenn es denn funktionieren sollte, in eine andere Rolle. Wie kamst du zu dieser Entscheidungsfindung?
Das ist jetzt eine längere Erzählung. Ich bin schon lange der Ansicht, dass wir einen Wechsel an der IHF-Spitze brauchen, wenn der Handball weltweit sich weiterentwickeln will. Ich bin der Ansicht, dass die IHF den Handball in der Welt fördern muss und dass Europa der Motor dieser Entwicklung sein muss. Das sehe ich momentan nicht. Also ich sehe nicht, dass der Handball in der Welt sich so entwickelt, wie er sich entwickeln könnte. Und ich habe verschiedene Präsidenten von verschiedenen Verbänden gebeten, in individuellen Gesprächen doch zu kandidieren. Also ich habe alle großen Handballnationen, die Präsidenten von allen großen Handballnationen angesprochen, habe mit ihnen die Situation diskutiert und habe sie gebeten, doch zu überlegen, ob sie kandidieren. Und ich habe auch den EHF-Präsidenten gebeten zu kandidieren, weil mit mir eigentlich alle einer Meinung sind, dass wir einen Wechsel brauchen. Trotzdem haben aber alle Präsidenten es abgelehnt. In dem Gespräch, das ich mit dem deutschen Präsidenten Michelmann zu dem Thema hatte, hat er nach einigen Stunden gesagt, dass ich vielleicht der bessere Kandidat wäre, warum auch immer. Aber das stand zu dem Zeitpunkt, das war Ende letzten Jahres, stand das nicht zur Debatte. Dann gab es einen Zeitpunkt Anfang dieses Jahres, wo Tjaak de Lange, der ehemalige niederländische Präsident, gesagt hat, dass er kandidieren wird. Das habe ich mich sehr gefreut, dass es einen Gegenkandidaten zu Hassan Mustafa geben wird. Und dann irgendwann im März rief der mich mal an und sagte, dass er doch nicht kandidieren will, weil er keine Unterstützung von den großen Handballnationen, also von Schweden, Dänemark, Frankreich und Deutschland, verspürt. Und deswegen würde er lieber für die Europäische Handballföderation, für die Exekutive kandidieren. Dann rief mich mein Vizepräsident im Forum Club Handball, Dirk Schmeschke, an. Das war irgendwann Ende März. Und sagte, wer wird der Nachfolger von Hassan Mustafa? Und meine Antwort war Hassan Mustafa. Und dann sagte er, nein, ich möchte aber gerne wissen, wer der Nachfolger wird. Und zu dem Zeitpunkt schien es halt so, als ob Hassan Mustafa der Nachfolger von Hassan Mustafa wird. Und Dirk hat dann gedrängt, hat dann gesagt, du musst das machen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, mein Vorschlag wäre Michael Wiederer, weil er sicherlich alle Voraussetzungen erfüllt, um das Amt gut auszufüllen. Und dann hat Dirk mit Michael Wiederer gesprochen und Michael Wiederer hat auch verneint, dass er das machen will. Und dann hat Dirk den ERF-Präsidenten gefragt, was er denn davon hält, wenn ich kandidieren würde. Und der war durchaus positiv. Dann habe ich noch versucht, unseren Präsidenten von Forum Club Handball vorzuschlagen. Als Präsidenten des Welthandballverbandes, das ist der Xavier O'Callaghan vom FC Barcelona. Der hat als Spieler 7-mal die Champions League gewonnen. Der ist olympischer Silbermedaillengewinner und ist ein sehr, sehr guter Kommunikator, ein sehr guter Politiker und ein sehr guter Präsident im Forum Club Handball. Und der wollte aber auch nicht. Und dann hat ja Dirk mich sozusagen gedrängt, doch zu kandidieren. Und dann habe ich mit Präsident Michelmann gesprochen, mit den Vizepräsidenten, mit Uwe Schwenker, Andreas Thiel und auch mit dem CEO, mit Marc Schober. Und alle vier haben die Idee begrüßt. Und dann haben wir gemeinsam eine Strategie entwickelt, wie wir dann die Kandidatur bekannt geben.
Ich muss da nochmal nachfragen. Michael Wiederer hat abgelehnt, andere Kandidaten haben abgelehnt. Was war denn da immer der Grund dafür? Haben die gesagt, wir trauen uns das vielleicht gar nicht zu oder wir sind in unserer aktuellen Rolle sehr zufrieden? Michael Wiederer ist Österreicher, die EHF sitzt in Wien. Also für ihn liegt es natürlich nahe, lieber dort im Amt zu bleiben.
Also ich habe gesprochen mit Fredrik Rapp, dem schwedischen Präsidenten, den ich für sehr fähig und kompetent halte. Er wollte nicht kandidieren, weil seine Frau Schatzmeisterin der IHF ist. Insofern sind die Schweden in der IHF, in der Exekutive gut vertreten und er wollte das nicht. Dann habe ich gesprochen mit Morten Stig Christensen, dem dänischen Präsidenten, der, ich glaube, es war am 1. November letzten Jahres überraschend verstorben ist, den ich für einen sehr guten Kandidaten gehalten hätte. Und der sicherlich auch die Unterstützung von fast komplett Europa, glaube ich, gehabt hätte, wenn er denn kandidiert hätte. Ein extrem guter Kommunikator, ehemaliger Spieler, war 78 in der dänischen Nationalmannschaft. Mittelmann, hat beim Fernsehen gearbeitet und hat wesentlichen Anteil an dem heutigen großen Erfolg des dänischen Handballs. Ich habe mit Philipp Bernard gesprochen. Philipp Bernard hat ja zurzeit einige Probleme im französischen Verband. Ich weiß nicht, ob er das schon damals hat kommen sehen. Philipp Bernard will aber als Vizepräsident kandidieren. Ich finde das schade, zumal er selber ja einer der größten Kritiker war von Hassan Mustafa. Er hat mal in einem Interview gesagt, ich glaube, das war 2017, dass die IAF wie in der Steinzeit regiert wird und hat dann noch ein paar Wörter benutze ich jetzt nicht wiederholen möchte an der Stelle. Und er ist daraufhin von der IAF für 5 Jahre von allen IAF-Ämtern ausgeschlossen worden über ein Verfahren in der Ethikkommission. Trotzdem kandidiert er jetzt und steht auf der Seite von Hassan Mustafa. Ehrlich gesagt kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe mich mit ihm am Rande des EHF-Kongresses rund 2 Stunden unter 4 Augen unterhalten. Wir haben im Wesentlichen, glaube ich, identische Positionen. Aber als es dann zu der Schlussfrage kam, warum er dann mich nicht unterstützt, da ist er halt der Ansicht, dass ich die Wahl nicht gewinnen werde. Damit kann er natürlich recht haben. Aber warten wir mal ab.
Ja, es ist ja noch ein bisschen was hin, bis diese Wahl dann auch durchgeführt wird. Du hast eben gesagt, am 21. Dezember, und es gibt eben diesen Kongress vom 19. bis 22. Dezember in Kairo. Ich möchte jetzt aber mit dir zusammen auch ein bisschen aufzeigen, was dafür spricht, dass man dich wählen sollte, wenn man eben dort eine Stimme hat. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache. Man muss sich genau überlegen, welche Agenda hat man, welche Punkte sind auch wichtig, die dann in den einzelnen Ländern dafür sorgen, dass die Personen, die dort wählen, auch sagen, Gerd Buzek bekommt meine Stimme. Und es ist natürlich ein großes Thema in den vergangenen Jahren. Und das kann man auch auf deiner Internetseite nachlesen. Es ist interessanterweise auch der erste Punkt. Ich weiß nicht, ob du dich da ganz bewusst auch für entschieden hast. Und das ist Keep Handball at the Heart of the Olympic Games. Also Handball muss ein wichtiger und weiterhin ein Bestandteil des olympischen Programmes bleiben. Und das ist ein Problem deswegen, weil Handball nicht global genug ist. Ist das tatsächlich dein wichtigster Punkt?
Ja, auf jeden Fall. Handball wird nur dann olympisch bleiben, wenn wir es gelingen, den Handball weltweit zu stärken. Ich habe für mich mal eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wie sich denn Handball entwickelt hat in den letzten 25 Jahren. Da möchte ich nicht zu viel zu sagen, aber wenn man mal, sagen wir mal, nur die 8 besten Mannschaften von Weltmeisterschaften nimmt über die letzten 25 Jahre auf der Männer- und auf der Frauenseite, dann waren es immer maximal 2. Nicht-Europäer, die unter den letzten 8 waren. Diese 2 Nicht-Europäer waren auf der Frauenseite regelmäßig eigentlich nur Korea. Ja, es gab dann mal Ausreißer mit Brasilien. Auf der Männerseite eigentlich relativ durchgängig Ägypten. Ausreißer dann mal Katar für 2 Weltmeisterschaften. Aber ansonsten ist es relativ dünn. Und Handball hat eine sehr hohe Zuschauerattraktivität bei den Olympischen Spielen. Aber ein Punkt, der halt schwierig ist im Handball, wir haben relativ viele sehr gute Nationen, die sehr klein sind. Ja, das aktuelle Beispiel sind die Faroe Islands, aber zum Beispiel Island hat eine olympische Silbermedaille gewonnen. Slowenien ist mit Männern und Frauen dabei. Kroatien ist immer dabei. Norwegen, das sind alles Länder mit weniger als 5 Millionen Menschen. Und selbst wenn wir in diesen Ländern dann bei Olympia im Handball eine Einschaltquote von 50% haben, dann ist das unter dem Gesichtspunkt des IOC halt relativ wenig. Das IOC hat einen Kriterienkatalog, nach dem die Sportarten eingestuft werden. Das gibt es seit 2004, gibt Kategorien von A bis E. Anfangs waren wir in C, jetzt sind wir abgestuft worden in D. Danach berichten sich auch die Einnahmen, die die Sportarten vom IOC erhalten. Und D ist nicht so weit weg entfernt von E, wo man dann ja am Ausgang steht sozusagen. Natürlich möchte das IOC, dass wir auf allen Kontinenten vertreten sind. Und dafür müssen wir aber auch wirklich arbeiten und das müssen wir versuchen. Und das muss in Kooperation mit Europa geschehen, damit der Handball sich weltweit entwickeln kann. Brauchen wir eine gute Zusammenarbeit zwischen dem IAF-Präsidenten und dem EAF-Präsidenten. Und wir brauchen eine gute Arbeit der IAF. Und dafür möchte ich mich gerne einsetzen.
Also, ich finde, dass das natürlich richtig und wichtig ist. Was mir zu denken gibt, ist, was du gerade angesprochen hast, dass der Handball schon in die D-Kategorie abgestuft wurde bei diesem Olympia-Ranking, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und ja, das macht natürlich dann schon ein bisschen Sorge, weil der Handball, du hast es ja gerade auch nochmal dargelegt, in vielen Ländern außerhalb von Europa im Prinzip keine Rolle spielt und vor allem auch in den kleineren Ländern in Europa eine Rolle spielt. Und wir haben ja das Problem, dass wir nicht mal auf unserem Kontinent in den Ländern auch richtig, richtig groß sind, wo es auch viele Menschen gibt. Italien ist da ein Land. Die italienische Männernationalmannschaft ist jetzt gerade ein bisschen auf dem Weg nach oben, aber da muss man mal sehen, wie langfristig das ist. Und in diesem Land sind auch andere Sportarten natürlich sehr, sehr groß und sehr präsent. Und ja, da will ich gar nicht ins Detail gehen. Das Gleiche gilt auch für UK, Großbritannien. Da spielt der Handball im Prinzip auch gar keine Rolle. Und man kann sogar darüber diskutieren, ob er in Spanien eine richtig große Rolle spielt, abseits des FC Barcelona und manchmal auch der spanischen Nationalmannschaft. Aber das Entscheidende ist, dass man da ein bisschen dagegen steuert. Wie möchtest du das denn machen? Wie möchtest du dafür sorgen, dass der Handball globaler wird. Auch da hast du dir ja ein paar Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Das ist der zweite Punkt, Evaluate Outdoor and Urban Handball to expand our global reach. Also du möchtest mehr nach draußen gehen, mehr auch in Städte gehen, damit das Ganze vielleicht auch nicht so dörflich bleibt, wie es teilweise ja auch in Deutschland der Fall ist. Aber wie soll das funktionieren?
Ja, du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Einmal die globale Entwicklung und dann konkret zu meinem Programm Urban Handball. Wenn wir die globale Entwicklung angucken, dann sind wir in Indien und China, in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern, praktisch gar nicht vertreten. In den USA hat die IHF immer mal wieder Versuche unternommen. Funktioniert hat da in Wirklichkeit nichts. Der einzige Versuch, der wirklich funktioniert hat in den USA, war die Kooperation mit Forum Club Handball. Denn Forum Club Handball hat die amerikanische Nationalmannschaft unterstützt über einen Zeitraum von 6-7 Jahren. Und während die amerikanische Nationalmannschaft bis 2023 kein einziges Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat sie 2023 2 gewonnen und 2025 sogar 3,5. Das halbe ist für mich jetzt mal das Unentschieden, was sie gegen Polen gespielt haben. Und Polen ist durchaus eine gute, große Handballnation. Da konnte man also eine Entwicklung feststellen. Diese Entwicklung des amerikanischen Handballverbandes beruht darauf, dass Forum Club Handball amerikanische Nationalspieler in seinen Mitgliederclubs allokiert hat, also untergebracht hat und die sich dann wirklich weiterentwickelt haben. Das war mir extrem wichtig, weil im IOC wir viele Sponsoren natürlich Amerikaner sind. Und wenn Amerika dann bei Olympia immer so hoch verliert, dann fragen die sich auch irgendwann, warum sie den Handball unterstützen sollen, wenn die amerikanische Nationalmannschaft jedes Spiel mit 20 Toren verliert. Also wenn man eine Nationalmannschaft verbessern will, dann geht das durchaus. Jetzt nochmal zu den anderen Punkten. Natürlich sind die großen Nationen wichtig, das heißt Indien, China, dann im Weiteren in Europa sicherlich Großbritannien, die wir auch im Forum Club Handball haben. Da gibt's in London und in Manchester sehr gute Initiativen. Es gibt in den USA auch sehr gute Anfänge. Gestern hatte ich einen Call mit Brasilien. In Brasilien wird sehr viel Handball in der Schule gespielt, also da sind tatsächlich die Grundlagen vorhanden. Handball läuft auch relativ gut in Argentinien, Chile. Also es gibt in Südamerika Ansätze. Und wenn man dann auf die andere Seite geht, in die andere Richtung, dann haben in den Golfregionen durchaus Länder wie Katar, Saudi-Arabien, Bahrain und weitere, die haben da ein Interesse am Handball. Und dann haben wir die traditionellen zwei Länder, die ich eben schon erwähnt habe, Japan, Korea, die traditionellen Handballinteresse haben, wo ich mich auch informiert habe, wie es da vor Ort aussieht. Da ist auch noch viel, viel Potenzial und Luft nach oben, würde ich sagen. Um jetzt zu deiner Frage konkret oder zu meinem Programm zurückzukommen, wie kann man Handball entwickeln? Wir haben in vielen Ländern das Problem, dass wir keine Halle haben, die ein 40x20 Spielfeld hat. Und das brauchen wir ja nun mal im Handball. Und im Basketball hat man sehr erfolgreich 3x3 eingeführt. Und im Handball hat man die Möglichkeit oder sollte man aus meiner Sicht die Möglichkeit haben, in verschiedenen Varianten zu spielen. Eine Urban-Variante könnte so aussehen, dass man 5 gegen 5 spielt auf einem Basketballfeld, also praktisch ohne Außen, was den Vorteil hätte, dass es überall Basketballfelder gibt auf der Welt. Also es gibt deutlich mehr Basketballfelder als Handballfelder. Wenn man da eine gerade Linie zieht, wie beim Beachhandball, dann kann man relativ einfach aus einem Basketballfeld ein Handballfeld machen. Das halte ich für eine gute Idee. Gestern kam noch aus Brasilien die Idee, mit Minifußball zu kooperieren. Das heißt, mit den Fußballern zusammenzuarbeiten und gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir eine Sportart haben jeweils, also einmal Fußball, einmal Handball, was auf dem gleichen Spielfeld gespielt wird. Das heißt, die Fußballer sind natürlich leichter in der Lage, Spielfelder irgendwo herzustellen. Und wenn wir, ich sag mal, Indoor-Fußball und Urban-Handball oder Mini-Fußball und Handball auf dem gleichen Spielfeld spielen, würde das die Attraktivität von Handball erhöhen und mehr Kinder dazu bringen, Handball zu spielen. Das halte ich für einen sehr zentralen Punkt und deswegen steht er auch auf meiner Website ziemlich weit vorne.
Absolut nachvollziehbar. Interessante Idee, wie ich finde, die da aus Brasilien kommt. Das ist aber auch eine Sache, für die man sehr viel Geld braucht. Also da müssen wir nicht drum rumreden. Jetzt ist es so, dass die IHF keine unendlich vielen Vermögen hat. Also es ist nicht die FIFA oder die UEFA, aber es sind ja auch durchaus Gelder vorhanden. Sind das dann Gelder, die du persönlich bei einer erfolgreichen Wahl dafür einsetzen würdest, zu sagen, ich gehe in solche Länder, denn man muss Geld in die Hand nehmen, sonst funktioniert das ja nicht.
Ja, ich habe mal etwas plakativ gesagt, Hasan Mustafa hat in den letzten Jahren viel Geld gespart. Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, wenn ich denn gewählt werde, dieses Geld auszugeben und in den Handball zu investieren. Es kann nicht die Aufgabe der IHF sein, einen möglichst hohen Kontostand zu haben. Das Geld, was erwirtschaftet wird, muss in den Handball investiert werden. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Und ich bin der Ansicht, nicht der Ansicht, dass das viel Geld kostet, sondern ich bin der Ansicht, dass Urban Handball sehr wenig Geld kostet, weil man einfach praktisch nur die bestehenden Spielfelder nutzt oder mit Fußball kooperiert, um gemeinsam neue Spielfelder herzustellen. Aber so ein Mini-Fußballfeld ist ja in jeder Siedlung praktisch heutzutage irgendwo vorhanden. Und wichtig ist halt, dass da nicht nur Fußball gespielt wird, sondern dass da auch Handball gespielt werden kann. Dazu brauchen wir ein Spielfeld, was einfach ist. Und die gerade Linie beim Beachhandball ist sicherlich etwas einfacher darzustellen als die runde Linie beim Handball. Und es sollte möglich sein, auch Handball in einer Halle zu spielen, die halt 36 mal 18 Meter ist und nicht 40 mal 20.
Also sprich, du möchtest da eine Anpassung, weil es gibt ja auch so Aktionen. Ich habe das gesehen, in Frankreich macht das irgendein Spieler. Ich kann dir ja gerade nicht sagen, wer das ist. Der geht, glaube ich, mit dem Kooperationspartner Adidas dann raus und die bauen dann Felder. Dann sind das Felder, die temporär nur irgendwo aufgebaut werden. Also die sind da nicht für Wochen oder Monate, sondern das sind dann mal Aktionen, die kurzfristig laufen. Ist natürlich auch immer sehr, sehr wetterabhängig. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, dass man nicht überall immer tolles Wetter hat. Also wir können in Deutschland im Winter kein Urban Handball spielen. Also das ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich, Gerd.
Urban Handball ist nicht zentral für Deutschland oder für Europa gedacht. Urban Handball ist gedacht für Zentralasien, für Zentralafrika, für Südamerika, für Zentralamerika, überall da, wo man keine Sporthallen hat. Das kann man halt draußen auf Asche spielen, wie man im Ruhrgebiet sagt, oder du kannst es auf Rasenplätzen spielen. Ich bin da noch nicht so festgelegt. Wir werden das auf jeden Fall machen. Ich möchte da auch ein bisschen Flexibilität haben in dieser Sportart. Die Regeln müssen komplett einfach sein und es muss mit weniger Spielern spielbar sein. Das ist eigentlich die Zielrichtung. Erinnert mich so ein bisschen daran, wie wir früher in der Schule im Kunstunterricht auf dem Schulhof gespielt haben. Da erinnere ich mich sehr gerne dran. Das war sehr einfach. Jeder kriegte irgendwie so ein Band umgehängt und die einen waren dann halt orange und die anderen waren blau. Und dann ging's los. Da haben wir in normaler Straßenkleidung gespielt auf dem Schulhof und das Tor war auf eine Wand aufgemalt und das ging wunderbar.
Da kann ich übrigens so sagen, das ist ja relativ lustig. Der eine oder andere wird das schon mal wissen, der hier reingehört hat. Wir sind auf die gleiche Schule gegangen. Ja, du 2-3 Jahre vor mir. Aber diese kleine Schulsporthalle, es wurde dann irgendwann eine größere gebaut, wo ein 20 mal 50 Meter Feld auch drin war. Die war auch sehr klein. Also da konnte man auch nicht, definitiv nicht, war das nicht möglich, 6 gegen 6 plus Torhüter spielen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, mit 5 gegen 5 meinst du dann natürlich auch 4 gegen 4 plus jeweils ein Torhüter. Also um das auch nochmal kurz zu erklären. Du hast jetzt gerade auch schon eine Andeutung gemacht, was die Regeln angeht. Auch das ist ein Punkt in deinem Programm, in deiner Agenda. Die Regeln müssen verständlicher sein. Wenn ich mit Leuten spreche, die nicht so viel mit Handball zu tun haben, dann sagen die das auch immer wieder. Schrittfehler, ja, das ist auch sowieso eine große Diskussion im Spitzenhandball. Wann ist es ein Stürmerfoul, wann nicht? Wann wird folgender Pfiff getätigt oder hier oder da? Also es gibt immer unterschiedliche Interpretationen auch. Das ist in allen Sportarten so. Ja, da diskutieren wir im Fußball auch bei der Handelfmetersituation ganz, ganz oft drüber. Aber im Handball ist es durchaus komplex für jemanden, der den Sport nicht schon ein bisschen verfolgt. Kann man denn die Regeln im Handball einfacher gestalten? Ich empfinde das als schwierig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in den letzten 20 Jahren Dinge auch durchaus verkompliziert haben.
Also das ist auf jeden Fall richtig. Die Regeln sind viel zu ausführlich. Wir haben mehr als 500 Seiten Regeln. Was wir brauchen, sind verschiedene Regelversionen. Also wir brauchen eine Regelversion, die auf zwei DIN A4 Seiten passt. Das ist mal das Allerwichtigste. Dann brauchen wir vielleicht eine Version, die 10 oder 15 Seiten hat für Lehrer. Und dann brauchen wir natürlich für den Profi-Handball ausführliche Regeln, wobei diese ausführlichen Regeln inhaltlich vereinfacht werden müssen. Früher haben wir gerne diskutiert, wenn ein Spieler aufs eigene Tor zuläuft und dann aufs eigene Tor ein Tor schießt und dabei übertritt, wie das zu handeln ist. Da haben wir Sachen diskutiert, die einfach im normalen Leben nicht passieren. Wichtig scheint mir zu sein, dass wir Schiedsrichter haben, die am Ende des Tages sinnvoll entscheiden. Und sicherlich machen Schiedsrichter auch mal Fehler, aber ich möchte gerne, dass ein Teil der Entscheidungen wirklich durch die Schiedsrichter getroffen wird. Und dann ist es halt so, wie der Schiedsrichter gesagt hat. Was ein zentrales Problem ist im Handball, ist die Frage des Zeitspiels. Da versteht nicht wirklich der Zuschauer, wann denn der Schiedsrichter den Arm hebt und das Zeitspiel beginnt. Das halte ich auch für extrem schwierig und es gibt natürlich die Möglichkeit, das so zu machen wie im Basketball, dass man eine Shotclock hat. In der Sowjetunion gab es das schon Anfang der 90er Jahre im vergangenen Jahrhundert. Es wird für die Schiedsrichter einfacher, wenn sie weniger entscheiden müssen. Und eine der schwierigsten Entscheidungen für den Schiedsrichter ist meines Erachtens nicht die Schritteentscheidung, die du gerade erwähnt hast, sondern die Frage, wann er die Hand hebt zum Zeitspiel. Und damit nimmt er natürlich Einfluss auf das Spiel. Und ich kann mich erinnern, dass ich letztens mal bei einem Spiel vom Bergischen HC war und da hat der erste Angriff 3,5 Minuten gedauert und es gab kein Zeitspiel. Der erste Angriff hat 3,5 Minuten gedauert und kein Zeitspiel.
Jetzt könnte man natürlich ein bisschen ketzerisch sagen, es liegt auch ein bisschen am Bergischen HC, aber ich möchte das nicht übertreiben an der Stelle. Entschuldigt mir bitte diesen kleinen Schabernack. Aber bist du ein Befürworter der Shotclock auch im Handball, analog zum Basketball?
Ich bin ein Befürworter der Vereinfachung. Der Vereinfachung der Regeln. Das heißt, wenn ich denn gewählt werden sollte, wird es sofort eine Arbeitsgruppe geben, die sich mit einer drastischen Vereinfachung der Regeln beschäftigt. Was haben wir heute? Weiße Karte, blaue Karte, grüne Karte, gelbe Karte, rote Karte. Wie sollen Zuschauer das verstehen? Also ich bin ein Befürworter der Vereinfachung. Und ich bin ein Befürworter der These, dass ein Schiedsrichter die Regeln ausführen soll, aber nicht interpretieren soll. Also er soll nicht entscheiden müssen, was denn Zeitspiel ist, ja, sondern es müssen klare Kriterien geben und die muss er dann anwenden. Und das verstehe ich unter Vereinfachung.
Dann schauen wir mal ein bisschen weiter durch dein Programm. Es gibt einen Punkt, der natürlich sehr, sehr interessant ist. Da geht es darum, dass du sagst, der Handball soll quasi von New York bis nach Sydney gehen. Und ich habe das ja eben auch schon mal angedeutet. Deine Idee oder dein Gedanke ist, irgendwann vielleicht mal ein Turnier, vielleicht den Super Globe, ja, das wäre eine Möglichkeit, den Madison Square Garden auszutragen. Wer den Madison Square Garden nicht kennt, das ist, also zumindest für mich persönlich und auch wahrscheinlich für viele, die den US-Sport verfolgen, die prestigeträchtigste Halle, die es auf der Welt gibt. Also da haben große Boxkämpfe stattgefunden. Michael Jordan hat da mit den Chicago Bulls gegen die New York Knicks gespielt und so weiter. Ich könnte das jetzt länger ausführen. Ich glaube, das ATP Tennis Masters hat über viele Jahre auch in dieser Halle stattgefunden, in den 80ern. Und ja, also die größte Arena der Welt. Im Prinzip, was die Geschichte angeht und all diese Dinge. Warum ist dir das so wichtig, auch solche Schritte zu gehen, um den Handball zu globalisieren? Kann das aus deiner Sicht funktionieren? Warum würde das aus deiner Sicht funktionieren?
Also zunächst mal ist das richtig, was du sagst. Ich würde gerne den Super Globe im New Yorker Madison Square Garden stattfinden lassen. Aber ich fände es perfekt, wenn da der Frauen-Super Globe stattfinden würde. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht das ultimative Ziel. Man muss einfach mal analysieren, nehmen wir jetzt mal tatsächlich den Männerhandball, wo denn in den vergangenen Jahren Weltmeisterschaften außerhalb Europas stattgefunden haben. Und da gibt es 3 Länder, wo Weltmeisterschaften stattgefunden haben. In Ägypten, in Katar und wo noch? Dann waren wir noch in Japan, waren wir mal, ne? Wo waren wir noch?
Ja, in Japan war die Frauenweltmeisterschaft 2019.
Ja, aber auch Männer, irgendwie Ende der 90er waren wir auch mal mit den Männern.
Ja, Ende der 90er, 1997, glaube ich, war es.
Ja, Und in Deutschland gibt's ja diese beliebte Diskussion, dass zu viele Weltmeisterschaften in Deutschland stattfinden oder zu viele Wettbewerbe in Deutschland stattfinden. Das ist aber nicht ein Problem des Deutschen Handballbundes. Das ist ein Problem der IHF. Und so viele Europameisterschaften haben in Deutschland nicht stattgefunden. Die erste Europameisterschaft war jetzt kürzlich, als wir in Düsseldorf halt 50.000 Zuschauer hatten. Da kann sich jeder dran erinnern. Das war aber die erste Europameisterschaft, die in Deutschland stattgefunden hat. Weltmeisterschaften, ja, finden in Deutschland statt, aber das ist doch nicht ein Problem von Deutschland. Es ist ein Problem, dass die IHF es über 25 Jahre unter Hassan Mustafa nicht geschafft hat, wirklich, außer jetzt vielleicht Ägypten, Nationen so weiterzuentwickeln, dass sie sich darüber freuen, dass sie eine Weltmeisterschaft ausrichten können und dass da auch Zuschauer kommen. Das ist ja der Punkt. In Deutschland kommen ja viele Zuschauer, in anderen Ländern kommen aber die Zuschauer nur dann, wenn die Heimmannschaft spielt. Und das ist ein Punkt, an dem man arbeiten muss. Da muss man sich halt mit den Agenturen und mit den Partnern zusammensetzen und langfristige Konzepte entwickeln. Teil dieses Konzepts ist auch Urban Handball, denn ich stelle mir vor, dass jeder, der mal Urban Handball dann gespielt hat irgendwo, dass der dann hinterher auch mal Handball gucken wird und Interesse hat für Handball. Wir müssen Handballinteressierte heranziehen, indem wir es wirklich großflächig spielen, hauptsächlich natürlich in der Schule, auch in den Siedlungen, wo halt Sportplätze sind.
Wenn man jetzt überlegt, also der Vorteil des Handballs natürlich ist, dass er seit vielen, vielen Jahrzehnten besteht, dass er in Europa sehr präsent ist, dass es auch ein paar andere Märkte gibt, die du eben angesprochen hast. Aber wenn ich jetzt sehe, wie sich zum Beispiel in den USA eine Sportart wie Pickleball entwickelt, also es ist ja eine Form von, ich sag jetzt mal Mini-Tennis in Europa, analog dazu Paddle, das ist auch eine Sportart, die absolut boomt, dann frage ich mich, wo der Platz sein soll für Handball. Was macht dich denn optimistisch, dass der Handball genug Platz findet, auch zwischen anderen Trendsportarten? Denn es sind ja nicht nur die Sportarten, die ich jetzt genannt habe. Es gibt auch viele, viele andere Dinge. Ja, also irgendwann in den 90ern wurde Inline-Skating auf einmal ganz groß. Alle hatten diese Inliner, vorher hatten sie Rollschuhe, dann gab es die Inliner und alle wollten auf einmal Inliner fahren. Also wo ist der Platz für den Handball? Wie kann der Handball diesen Platz finden, denn diese Märkte zu erobern? Das macht man nicht in 2, 3, 4 Jahren. Dafür braucht man sehr, sehr viel Geduld und auch Hartnäckigkeit.
Also zunächst mal glaube ich, dass wir eine fantastische Sportart haben, die bei den Olympischen Spielen auch immer die meisten Zuschauer anzieht. Und die meisten Zuschauer werden angezogen und die sind alle begeistert. Das kann man zunächst mal sagen. Dann glaube ich, dass Beachhandball ein Schritt in die richtige Richtung ist, den Handball populärer zu machen. Denn Beachhandball kann man fast überall in der Welt spielen. Ich war in der Anfangsphase beim Beachhandball in Europa sehr eng dabei. Der erste Europameister im Beachhandball war Weißrussland zu der Zeit, als ich da Vizepräsident war in Weißrussland. Ich war sehr lange Delegierter im Beachhandball, war bei diversen Europameisterschaften dabei in Cadiz, in Alanya. Und auch die European Beach Tour basiert sehr stark auf Konzepten, die ich damals mitentwickelt habe. Ich war dann später noch in der IHF für Beachhandball zuständig, habe damals versucht, eine Beachhandball-Weltmeisterschaft entweder in Bondi Beach in Sydney oder auf der Copacabana in Rio zu organisieren. Bin dann von meinen Aufgaben entbunden worden, weil ich den Generalsekretär Remontan damals nicht ausreichend über meine Aktivitäten informiert habe. Das ist eigentlich schade, weil da ein Riesenpotenzial ist und wäre. Wenn ich jetzt das vergleiche mit Basketball und sehe, dass in der IHF im Weltverband 20 Leute arbeiten und im Basketball-Weltverband arbeiten 200, dann ist das natürlich ein Unterschied. Und mit 20 Leuten ist es natürlich schwierig, wirklich für die Entwicklung einer Sportart zu arbeiten. Die Commonwealth Games haben angeboten, Handball aufzunehmen. Was wäre natürlich ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Sie haben aber ein Problem mit der großen Anzahl von Spielern und mit der Spielfeldgröße. Also haben die Commonwealth Games angeboten, man möge doch Handball auf einem kleineren Spielfeld mit weniger Leuten spielen. Also im Prinzip das, was ich als Urban Handball bezeichne. wenn es gelingen würde, Urban Handball in den Commonwealth Games zu installieren und das in Zentralafrika, Zentralasien und Süd- und Zentralamerika zu platzieren, außerhalb Europas. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt das Wichtigste für Europa ist. Aber außerhalb Europas halte ich das für extrem wichtig und die Grundlage für die Entwicklung des Handballsports.
Muss ich mir denn als Handballtraditionalist dann Sorgen machen, dass irgendwann der Urban Handball den Hallenhandball verdrängt? Also wenn du jetzt sagst, Beachhandball ist natürlich ein wichtiger Faktor, um dafür zu sorgen, den Handball weltweit bekannter zu machen, weil er an viel mehr Orten einfach gespielt werden kann. Du musst da zwei Tore irgendwo an den Strand stellen und dann kann es ja im Prinzip schon mehr oder weniger losgehen. Also muss ich mir da Sorgen machen, dass irgendwann Urban Handball den Hallenhandball ersetzt? Ich rede natürlich nicht von den nächsten 5 bis 10 Jahren, aber langfristig, also sehr langfristig gedacht.
Also mein erster Gedanke ist jetzt, als traditioneller Handballfan musst du dir Sorgen machen, wenn wir uns 4 weitere Jahre nicht um diese Themen kümmern. Das ist, glaube ich, die größere Gefahr. Und dann muss man einfach unterscheiden zwischen Handball Europa und Handball in der Welt. Handball in Europa hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Da gibt es einige Länder, die sich sehr gut entwickelt haben, einige Länder, die im Aufwind sind. Ein Land, das zum Beispiel im Aufwind ist, sind die Niederlande. Gibt in den Niederlanden mehr weibliche Handballer als männliche Handballer. Interessanter Fakt, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Um Europa und um die Handballfans in Europa und speziell in Deutschland, glaube ich, muss sich nicht die Sorge des IHF-Präsidenten drehen, sondern der IHF-Präsident hat dafür zu sorgen, dass wir wirklich weltweit präsent sind. Dann mit einer von den 3 Disziplinen, die wir dann haben werden, nämlich Urban Handball, Beach Handball und Indoor Handball, wobei wir halt mit Indoor Handball olympisch sind und hoffentlich auch olympisch bleiben.
Es gibt einen sehr, sehr interessanten Punkt, den ich da auch nochmal aufgreifen will aus deiner Agenda. Das ist der Punkt Nummer 10. Ich versuche das jetzt mal auf Deutsch kurz zusammenzufassen. Da geht es darum, dass es natürlich auch viele kleinere Verbände gibt, die gar nicht die Manpower haben, mit vielen Leuten, die im Verband arbeiten, dafür zu sorgen, den Verband selber zu etablieren, weil natürlich auch Gelder fehlen. Und deine Idee ist dann, mit den Sportministerien der einzelnen Länder zu sprechen, damit Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Kann das funktionieren? Ist das die einzig richtige Möglichkeit, um eben ausreichend Gelder zu generieren?
Tatsächlich ist das nicht meine Idee, sondern das ist eine Idee, die ich bekommen habe oder die mir ans Herz gelegt wurde von einem Präsidenten aus einem Verband aus Zentralafrika. Ich will jetzt nicht sagen, welcher. Mit dem hatte ich einen längeren Zoom-Call und habe ihn dann auch gefragt, welche konkrete Hilfe er dann gebrauchen könnte. Und dann sagte er mir, ja, konkret würde es helfen, wenn sie wenigstens 1-2 Hauptamtliche im Verband hätten. Der Verband wird halt nur von Freiwilligen geführt und es wäre sehr schön, wenn ich mit dem Staat sprechen könnte, mit dem Sportminister, um dafür zu sorgen, dass der 2 Stellen einrichtet, die den Handball in dem Land organisieren. Und dann habe ich gefragt, was denn jemand, der im Handball in dem Land arbeitet, was der denn verdienen müsste. Er sagte, das könnte er nicht so genau sagen, aber wenn er das machen würde, hauptamtlich, dann müsste man so mit $80 im Monat rechnen.
Das sind ja verschwindend geringe Summen.
Ja, genau. Das wollte ich auch damit sagen. Und das ist auch ein Punkt. Natürlich kann man, wenn man mit so wenig Einsatz relativ viel erreichen kann, dann muss man auch über direkte Investitionen nachdenken. Die Leute da sind interessiert. Die wollen Handball spielen. Die spielen Handball. Die spielen halt draußen. Ja, die haben halt keine Halle, die spielen halt draußen, die spielen halt auf Asche oder auf Sand, aber die spielen Handball und die sind athletisch und die sind interessiert und die sind enthusiastisch und die fahren 8 Stunden mit dem Bus irgendwo zum Turnier oder 10 Stunden, die schlafen dann irgendwo drinnen oder halb draußen, aber die spielen Handball und diese Leute gibt es und diese Leute sind Handball begeistert und speziell in Afrika ist es ja so, das ist ja der Kontinent, der bis 2100 wahrscheinlich am meisten zulegen wird von der Bevölkerung. Im Jahr 2100 werden 4 Milliarden Menschen in Afrika leben. In Asien 5 Milliarden und in Europa hin weiter 1 Milliarde und in Amerika auch 1 Milliarde. Das muss man halt sehen. Ja, in Afrika wird sich die Bevölkerung von 1 Milliarde auf 4 Milliarden erhöhen von Beginn dieses Jahrhunderts bis Ende dieses Jahrhunderts. Und das muss man in seine Überlegungen mit einbeziehen. Und Afrika als Ganzes ist sicherlich zentral für die Entwicklung von Handball. Momentan haben wir in Afrika relativ gut entwickelten Handball in Nordafrika, also Marokko, Algerien, Tunesien, sehr gut entwickelten Handball in Ägypten. Aber in Zentralafrika, Angola zum Beispiel, da gibt's auch Handball. Da gibt's aber noch viele Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, absolut. Ich meine, die Frauen von Angola, die sind regelmäßig dabei bei der Weltmeisterschaft. Kap Verde jetzt bei den Männern auch mit dabei gewesen. Aber wir sprechen dann auch über ganz andere Länder. Also Südafrika zum Beispiel hat mit dem Handball mehr oder weniger gar nichts zu tun. Und das ist ein sehr, sehr großes Land, ein wichtiges Land auch auf dem Kontinent Afrika. Ich möchte einen weiteren Punkt aufgreifen, den ich selber auch sehr, sehr gut beurteilen kann. Das ist der Punkt 11 auf deiner Agenda und der heißt Bring IHF Communications and PR into the 21st Century. Also da muss man mal ein bisschen was tun, damit man in der PR-Arbeit und was die Kommunikation angeht auf dem aktuellen Stand ist. Und ich möchte da auch keinem zu nahe treten, aber ja, wie soll ich es formulieren? Wie soll ich es so formulieren, damit es nicht respektlos klingt? Es ist sehr, sehr viel Luft nach oben, was die Medienarbeit der IHF angeht. Die IHF macht da einen sehr guten Job. Auch da gibt es vielleicht manchmal Dinge, wo ich dann als Journalist sage, okay, da würde ich mir mehr wünschen. Aber die Kommunikation mit der IHF ist extrem gut. Man hat dort Ansprechpartner, an die man sich wenden kann, die man auch seit vielen Jahren kennt. Da sind auch junge Leute mit dabei. Da sind Leute dabei, die unglaublich engagiert sind, die kompetent sind, die genau wie wir auch immer wieder Fehler machen. Gar keine Frage. Aber du fühlst dich da auch gut aufgehoben. Die sprechen mit dir, die erklären dir Dinge, die machen Dinge auch möglich. Und das finde ich extrem gut. Aber bei der IHF ist es fast gar nicht möglich, überhaupt jemanden zu erreichen. Also das ist der große Unterschied. Und ich rede da gar nicht auch über die Live-Berichterstattung, sondern einfach jemanden zu finden, der dir sagt, ja, das und das können wir möglich machen. Hier an diese Person kannst du dich wenden, ist bei der IHF im Prinzip fast gar nicht möglich. Was möchtest du da verändern? Möchtest du da auch deinen Staff ausbauen? Also wenn du in diese Position kommst und sagst, da brauchen wir mehr Menschen, die arbeiten, weil du das eben so schön dargelegt hast, an anderen Stellen fehlt oft die Manpower. Was ist da dein Plan?
Sascha, du kennst dich ja nun gut aus. Wie viele Leute arbeiten bei der IHF in dieser Abteilung?
Boah, sehr viele, sehr viele. Ich kann es dir nicht genau sagen.
Okay, wie viele arbeiten bei der IHF? Wie viele arbeiten bei der IHF?
Also arbeiten gefühlt zumindest für mich niemand. Ja, und das ist ja eigentlich dann schon das Problem.
Doch, es gibt einen, der macht auch einen guten Job, der arbeitet auch viel. Aber der ist halt alleine.
Und das ist das Problem.
Natürlich, ich meine, das ist relativ einfach. Hast natürlich völlig recht. Im Prinzip hast du ja schon meine Antwort gegeben. Natürlich muss das extrem ausgebaut werden. Natürlich muss das extrem verbessert werden. Aber da mache ich mir eigentlich am wenigsten Gedanken drüber. Da muss man nur die nötige Anzahl von Leuten einstellen. Das ist halt so. Und an der Spitze jemand haben, der weiß, was er tut. Und dann wird das laufen. Also da sehe ich das geringste Problem.
Dann können wir das Thema im Prinzip auch schon abhaken. Es gibt auf Punkt 12 oder bei Punkt 12, wie auch immer, gibt es noch das Thema, dass die globale Media Coverage, also die Medienberichterstattung weltweit sich auch verändern muss. Wie möchtest du denn dafür sorgen? Das geht ja nicht nur über Manpower, da muss man ja auch ein bisschen Initiative ergreifen und vor allem auch mit den richtigen Personen in den jeweiligen Ländern sprechen.
Ja, da ist auch die rechte Situation entscheidend. Das heißt, wie viele Sekunden Clips sind frei verwendbar? Das heißt, wie können die nationalen Verbände Videomaterial von Weltmeisterschaften für ihre eigenen Zwecke verwenden? Das kann entweder durch die Agentur limitiert werden oder es kann durch die Agentur großzügig gehandhabt werden. Wichtig ist, dass Spezialisten in diesem Thema arbeiten, die, wenn dann der Vertrag mit der Agentur gemacht wird über die Vermarktung der Mediarechte, dass der Vertrag so geschlossen wird, dass genügend Materialien zur Verfügung stehen, um über die sozialen Medien aktiv werden zu können. Offensichtlich ist es ja so, dass das lineare TV immer mehr zurückgibt, dass wir immer mehr zu OTT kommen. Und dieser Entwicklung werden wir uns nicht verschließen können. Das heißt, die Garantiesummen werden in Zukunft tendenziell eher zurückgehen. Die Social-Media-Einnahmen werden steigen und es wird darum gehen, den Partnern des Weltverbandes attraktive Vermarktungsangebote zu machen, die nur zum kleinen Teil das lineare TV betreffen. In der Vergangenheit waren das ja 90% oder vielleicht sogar mehr als 90%. Ich glaube, dass der Anteil der Social-Media-Vermarktung dramatisch wachsen wird und das muss halt in den Verträgen beachtet werden. Übrigens ist der zuständige Mann von Sport 5 ist auch aus unserer Region. Wir sind ja beide Solinger und der Herr Müller-Vultejus hat Handball gespielt in Remscheid.
Ja, also im Prinzip gibt's eine bergische Connection, ja, das kann man ja durchaus so sagen. Also das ist durchaus interessant, wenn man das mal bespricht und diskutiert. Aber da können wir gleich nochmal zurückkommen auf dieses Thema. Das werde ich dann versuchen, entsprechend zu moderieren. Gucken wir mal, was du dazu zu sagen hast. Ich möchte aber da nochmal drauf zurückkommen. Diese Sache, die du eben angesprochen hast, Weltmeisterschaften müssen auch außerhalb von Europa stattfinden. Wenn du dir jetzt überlegst, du hast einen Zyklus von 10 Jahren, in 10 Jahren finden 5 Weltmeisterschaften statt. Wie viele dieser Weltmeisterschaften würden denn, wenn du das frei entscheiden könntest, überhaupt noch in Europa stattfinden?
Also das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn ich das frei entscheiden könnte. Aber man ist natürlich als IAF auch in gewisse finanzielle Zwänge eingebunden. Das heißt, man hat finanzielle Verpflichtungen, die man erfüllen möchte, muss. Und dazu muss man die nötigen Einnahmen generieren. Um die Einnahmen zu generieren, muss man natürlich in den Märkten Wettbewerbe veranstalten, wo man die Einnahmen generieren kann. Und das ist nun mal zurzeit vornehmlich Zentral- und Nordeuropa. In der Vergangenheit war es ja so, dass der Kongress entschieden hat, wo die Weltmeisterschaft stattfinden. Das ist jetzt in den Rat der IAF verlegt worden, was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Weltmeisterschaften halt in Zentral- und Nordeuropa stattfinden. Wenn ich jetzt deine Frage konkret beantworten sollte, so theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass mal in der ersten Phase, man sagt, jede zweite Weltmeisterschaft findet in Europa statt und jede zweite außerhalb. Das wäre zumindest mal ein Ansatz. Aber man muss natürlich diese Nationen, die dann Weltmeisterschaften ausrichten sollen, die muss man sehr stark unterstützen. Da muss es dann Konzepte geben, die diese Länder vorbereiten. Und natürlich wäre es super, mal eine Weltmeisterschaft in Indien zu haben mit vollen Hallen oder in China zu haben oder in USA zu haben mit vollen Hallen. Das wäre super. Aber wenn ich eine Weltmeisterschaft in USA mache und habe dann nur leere Hallen, dann bringt mir das auch nichts. Und zum Thema Hallen bin ich der Ansicht, dass die IAF zu viel Wert drauf legt, dass in großen Hallen gespielt wird. Das ist sicherlich fürs Finalwochenende richtig. Da braucht man sicherlich die größte Halle, die es vor Ort gibt, egal wo man ist. Aber die ganzen Gruppenspiele und President's Cup, da reichen doch auch Hallen mit, was weiß ich, 3.000 oder 4.000 Zuschauer. Lieber 3.000 Zuschauer in einer 4.000er Halle als 5.000 Zuschauer in einer 10.000er Halle. 5.000 Zuschauer in einer 10.000er Halle, das sieht einfach leer aus. Das gibt kein vernünftiges TV-Bild. Und das ist ja das, was transportiert wird. Und das ist das, was die Sportart ausmacht.
Ich bin an der Stelle ganz ehrlich. Mir reicht auch bei einer gewissen Veranstaltung 2.500 Zuschauer. Also eine Halle, eine Kapazität von 2.500, weil, wie gesagt, das Bild, das hast du ja gerade auch angesprochen, das nach außen transportiert wird, ist dann halt entsprechend schlechter in einer Halle, die halb voll ist. Ich kann mich jetzt erinnern, ganz konkret, an die Weltmeisterschaft in Oslo. Ja, da muss ich auch sagen, wenn da Norwegen nicht gespielt hat, eine riesige Halle, aber hat man die überhaupt gebraucht? Wäre es nicht besser gewesen, in einer anderen, kleineren Halle zu spielen, mit einer dann viel, viel besseren und schöneren Atmosphäre? Und Gerd, muss man sich nicht auch überlegen, dass man sagt, vielleicht müssen wir da hingehen, so hart das auch ist, aber wir als IHF können das dann eventuell unterstützen, zu sagen, bei einer Weltmeisterschaft, wenn der President's Cup ausgetragen wird, ist der Eintritt frei?
Sicherlich kann man das machen, wobei ich nicht der Ansicht bin, dass etwas dadurch besser wird, dass der Eintritt frei ist. Das kann man mal machen, aber das sollte sicherlich nicht die Regel sein. Die EHF schafft es gerade, in die andere Richtung zu gehen. Das heißt, sowohl in Köln beim Final Four als auch in Budapest beim Final Four, da sind die Ticketpreise sehr hoch. Aber wenn ich die zum Beispiel mit Basketball vergleiche, also mit dem Basketball-Final Four, dann sind die Preise in Köln ungefähr 50% von dem, was ein Ticket beim Basketball-Final Four kostet. Ich glaube nicht, dass man versuchen sollte, die Hallen über niedrige Preise zu finanzieren. Man sollte sicherlich größere Kontingente in Hallen haben, wo die Preise sehr gering sind. Aber ganz frei zu machen, das sträubt sich mir so ein bisschen.
Kann ich nachvollziehen, ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt und die einzelnen Venues müssen ja auch gegenfinanziert werden, anders funktioniert das ja nicht. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal zu einem Thema, das in den vergangenen Tagen aufkam. Mir wurde dann auch eine Nachricht geschickt, ich hatte sie vorher schon gesehen. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, worum es geht. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Bergischen Connection, denn Bob Hanning war ja mal Trainer der SG Solingen, hat diese Mannschaft Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre in die erste Liga geführt und hat da seine Trainerkarriere im Seniorenbereich gestartet. Wir wissen, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Handballfunktionär. Ich glaube, und das habe ich auch immer wieder schon betont, dafür muss man ihn auch respektieren, für die Arbeit, die er investiert hat über Jahrzehnte in den Handball, gerade auch in die Entwicklung des Nachwuchses. Er hat eine Aussage getätigt, die mich ein bisschen überrascht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Er hat gesagt, dass Hasan Mustafa unendlich viel für den Handball getan hat und er auch nicht groß nachvollziehen kann, dass der DHB dich als Kandidaten so platziert hat, wie er dich als Kandidaten platziert hat. Wie hast du diese Aussagen von Bob Hanning eigentlich wahrgenommen? Wie kam das bei dir an?
Also nun erstmal muss man sagen, wir kennen ja alle Bob Hanning sehr lange. Wie du richtig gesagt hast, hat Bob Hanning seine Karriere in Solingen begonnen und ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, wer damals sein Spielerberater war und ihn dahin gebracht hat und ihn dann in seiner Karriere auch diverse weitere Male vermittelt hat, unter anderem auch nach Berlin. Der DHB und ich, wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie wir die Kandidatur kommunizieren und wir haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie wir mit Hasan Mustafa dazu kommunizieren. Und sowohl Präsident Michelmann als auch ich haben die IHF kontaktiert und haben um ein Gespräch gebeten. Das heißt, Andreas Michelmann war der Erste, der mit Hasan Mustafa Kontakt aufgenommen hat. Ich habe danach mit Amal Khalifa gesprochen, um ein Gespräch gebeten. Und das Gespräch ist nicht zustande gekommen, formuliere ich mal so. Das heißt, sowohl der DHB wollte mit der IHF sprechen, als auch ich wollte mit der IHF sprechen. In beiden Fällen ist es nicht zustande gekommen. Ich glaube, dass dem Bob Hanning dieses Wissen natürlich fehlt. Und ich glaube, dass die IHF sehr vom DHB profitiert hat über all die Jahre. Und dass die Argumentation, der DHB hat dazu ja auch reagiert, dass die Reaktion des Deutschen Handballbundes sehr nachvollziehbar ist. Dazu gibt's eigentlich mehr nicht zu sagen. Ich finde das jetzt nicht so wichtig. Der Bob Hanning hat mir dann noch geschrieben, du wirst Präsident werden, aber der DHB hätte das anders kommunizieren sollen. Ja gut, das ist halt seine Meinung. Mein Gott, das sehe ich nicht so dramatisch.
Hatte ich die generelle Aussage aber trotzdem irritiert, denn die Diskussion, ja, dass Hasan Mustafa zu lange im Amt ist, die gibt es ja jetzt schon seit einiger Zeit. Die kommen ja auch nicht unbedingt von dir oder aus deiner Ecke, sondern es gibt viele Leute, die Hasan Mustafas Position kritisch sehen. Ich glaube, an vielen Stellen kann man das auch tun. An anderen Stellen kann man auch sagen, dass er sicherlich einen guten Job gemacht hat. Er hat damals diesen Multimillionen-Dollar-Deal in die Wege geleitet mit beIN Sports, diesen TV-Vertrag, der dem Handball ja auch geholfen hat. So ehrlich muss man auch sein. Also hat viel Geld in den Handball geholt. Aber ich bin trotzdem ein bisschen irritiert von dieser Aussage. Wie geht's dir?
Vielleicht wollte der Bob auch mal das Thema wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass in den vergangenen 2-3 Wochen sehr viele Leute ihn auf ein Thema angesprochen haben und er wollte mal auf ein anderes Thema angesprochen werden. Das ist ihm sicherlich auch gelungen.
Ja, das kann man wohl so sagen. Wir haben da jetzt drüber gesprochen und ich glaube, der ein oder andere hat da auch drüber gesprochen und sehr, sehr intensiv drüber diskutiert. Ich könnte natürlich jetzt noch mehr Nachfragen dazu stellen, aber ich merke, dir ist wichtig, den Fokus auf andere Themen zu lenken. Und wir sind jetzt auch mehr oder weniger am Ende unseres Gespräches. Und ich würde zum Abschluss von dir gerne nochmal wissen, was ist sozusagen dein Plädoyer, warum man dich wählen sollte? Wir können das alle natürlich nicht tun, aber warum man dich wählen sollte als neuen IHF-Präsidenten?
Wir haben im Forum Club Handball 2006 begonnen. Wir haben mittlerweile Mitglieder aus Australien, aus Japan, aus Ägypten, aus den USA. Wir werden in Kürze Brasilien hinzunehmen, also das heißt, wir werden Clubmannschaften aus Brasilien hinzunehmen. Daraus ergibt sich für mich ein sehr großes Netzwerk. In der Zeit, als ich Vizepräsident in Weißrussland war, war ich über den Beachhandball auch sehr viel unterwegs in Australien, in Japan, in Brasilien. Ich glaube einfach, dass es in der Welt wenige Menschen gibt, die über ein vergleichbares Netzwerk wie ich verfügen und wirklich in allen Bereichen Hintergrundwissen haben. Kann man ja auf meiner Webseite nachlesen. Ich habe in meinem Leben fast 1000 Spiele gepfiffen. Ich war 2 Jahre lang Manager von einer Bundesligamannschaft. Ich habe ein Jahr mal eine Frauenmannschaft trainiert. Ich habe 10 Jahre eine Jugendmannschaft trainiert von 5 bis 15. Ich habe mit Medienrechten zu tun gehabt in der Anfangsphase. Ich habe bei 100 Europapokalspielen am Tisch gesessen und Schiedsrichter beurteilt. Ich war bei mehreren Europameisterschaften am Tisch. Ich war 2000 im Finale Schweden gegen Russland, war ich am Tisch. Mein ganzes Leben lang habe ich außer einem kleinen Abstecher in Fußball praktisch nichts anderes gemacht als Handball. Aus der Tätigkeit heraus als Spielervermittler sind natürlich auch viele Kontakte geblieben. Ja, ich habe wirklich auch bekannte Spieler vermittelt, also zum Beispiel Nick Jun nach Hamburg, Nikolai Jakobsen nach Kiel, Blackie Schwarzer nach Barcelona. Ich könnte jetzt viele aufzählen. Insgesamt habe ich mal eine Liste gesehen, habe ich 300 Spieler vermittelt. Davon sind jetzt viele heutzutage in führenden Ämtern irgendwo tätig. Die sind irgendwo Nationaltrainer. Und im Prinzip glaube ich, dass ich in sehr, sehr vielen Ländern der Welt gute, belastbare Verbindungen habe. Ich glaube, dass die Leute mich wählen werden, die aus Ländern kommen, in denen Handball gespielt wird. Es gibt natürlich einige Länder, die in der IHF Mitglied sind, wo kaum Handball gespielt wird. Und da wird es dann natürlich schwierig. Aber ich glaube, dass mein Hintergrundwissen und meine internationalen Kontakte mich für diesen Job befähigen. Und zumindest in Europa, aber auch in Teilen der Welt wird das genauso gesehen.
Dann habe ich noch eine allerletzte Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, weil ich vorher dir gesagt habe, dass ich da mit dir kurz noch drüber sprechen möchte. Hassan Mustafa ist jetzt extrem lange in diesem Amt. Ist es eine Möglichkeit zu sagen in Zukunft, dass ein IAF-Präsident vielleicht maximal 2 oder 3 Legislaturperioden bekommt, um sowas in Zukunft zu verhindern?
Ja, sicher. Ich meine, es gab ja eine Altersbegrenzung in der IAF, die hat Hassan Mustafa ja abgeschafft. Die brauchen wir dringend wieder. Und wir brauchen keine Leute, die 5 Amtszeiten da sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es 2 Amtszeiten sein sollen, wie in Amerika beim Präsidenten. Aber wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass jemand aus Altersgründen abtreten muss. Also ich denke, jemand, der da aufhört im Handball, der sollte schon noch aktiv und gut beisammen sein.
Sehr gut, dann möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, Gerd, für deine Zeit. Wir haben jetzt am Sonntagvormittag miteinander gesprochen und da sitzt man ja auch eigentlich gerne mit der Familie zusammen am Frühstückstisch. Du bist zuletzt ja sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Ich kann das ja auch ganz offen sagen, da wir uns auch lange und ein bisschen besser kennen, drücke ich dir die Daumen, dass das funktioniert, weil ich glaube, dass es gut wäre, für den Handball eine Veränderung zu bekommen. Eine Veränderung, die schafft auch neue Möglichkeiten. Die muss man natürlich dann auch nutzen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass das dann auch in die richtige Richtung sich entwickelt. Dementsprechend kurzer Hinweis noch, sollte für die Audiovariante der Ton nicht so gut sein, wie ihr das sonst kennt. Für mich war es wichtig, auch mit Gerd heute das per Video mal aufzunehmen und zu testen, wie das funktioniert. Ich habe da ja auch ein anderes neues Format, da hat das schon gut geklappt. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier auch der Fall war. Und falls ihr sagt, ihr möchtet das unterstützen, dann schaut gerne vorbei und schaut in die Shownotes. Da gibt es einen Link zu PayPal oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, unseren sozialen Kanälen zu folgen auf Facebook, X, Twitter oder wie auch immer ihr es nennen wollt, bei YouTube und bei Instagram. Bleibt uns gewogen. Und nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann. Tschüss.